Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Wir freuen uns, dass ihr wieder in unseren Podcast reinhört. Herzlich willkommen zurück bei der Folge 132 heute. In der kommenden Woche lesen wir die Abschnitte Lehre und Bündnisse 77 bis 80. Und alle diese Offenbarungen wurden im März 1832 in Ohio empfangen. Die meisten in Kirtland, eine, glaube ich, in Hiram, aber alle in Ohio. Wir beginnen mit dem Abschnitt 77. Und der Prophet, also Joseph Smith, ist gerade wieder aus Amherst zurückgekommen. In Abschnitt 75 war er dort, auch eine Stadt oder ein Ort in Ohio. Und er macht sich wieder an die Arbeit, die Bibel wieder weiter zu übersetzen. Und so kommt er an die Offenbarung des Johannes. So wie wir das alle kennen, wenn wir dieses Buch lesen, sind auch ihm viele Fragen gekommen, weil das kein besonders verständliches Buch ist für uns heute. Sehr, sehr bildlich und symbolisch. Und auch er und die anderen Brüder haben eben viele Dinge nicht verstanden und hatten viele Fragen. Und sie fragten den Herrn. Daraufhin gab der Herr die Offenbarung, die wir jetzt in Lehre und Bündnisse 77 finden. Leider ist das nicht eine 1:1 neuzeitliche Übersetzung des Buches Offenbarung. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Sondern so ein Q&A zu der Offenbarung. Super interessantes Kapitel. Wir haben auch viel darüber schon gesprochen, als wir über die Offenbarung des Johannes gesprochen haben in den 50er-Folgen. Ich meine, das war 55 oder so, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Zu dem Abschnitt 77 wurde in einem Doctrine and Covenants Commentary von Hiram M. Smith und Jen M. Siodal, das 1951 veröffentlicht wurde, da wurde geschrieben, die Offenbarung des Johannes gehört zu den bedeutendsten Büchern der Heiligen Schrift. Der Herr möchte, dass sich die Heiligen mit ihr vertraut machen. Warum stände diese Offenbarung sonst im Buch Lehre und Bündnisse? Aber diese Offenbarung, also Abschnitt 77, bietet keine vollständige Interpretation der Offenbarung des Johannes. Sie ist nur ein Schlüssel dazu. Ein Schlüssel ist nur ein sehr kleiner Teil des Hauses. Er schließt die Tür auf, durch die man eintreten kann. Aber wenn der Schlüssel einmal umgedreht ist, muss der Schatzsucher selbst weitersuchen. Der Herr hat seinem Volk in diesem Abschnitt einen Schlüssel zu den Offenbarungen des Johannes gegeben.
Schön.
Ja, fand ich ganz interessant und lädt ein, selbst nochmal die Offenbarung zu lesen und selber nach den Schätzen darin zu suchen. Weiter geht's mit Abschnitt 78, in der Joseph angewiesen wird, die United Firm, die Vereinigte Firma, zu gründen. Damals gab es noch nicht so richtig eine Ordnung oder eine Organisation, um sich um die finanziellen und kaufmännischen Belange der Kirche zu kümmern. Und deshalb sagt der Herr hier, gründet diese Firma, denn die Kirche soll unabhängig werden. Diese Vereinigte Firma soll sich um finanzielle Belange und so weiter kümmern. Leider passiert aber das Gegenteil, nämlich verschuldet sich die Vereinigte Firma ziemlich hoch, so hoch, dass sie zwei Jahre später, nämlich 1834, schon wieder aufgelöst werden muss. Während dieser zwei Jahre gehören nicht viele Brüder dazu, unter anderem Joseph Smith, Sidney Rigdon, Newell K. Whitney, Edward Partridge, Sidney Gilbert, John Whitmer, Oliver Cowdery, William W. Phelps und Martin Harris, also eigentlich Namen, die wir alle kennen, also Älteste, die schon relativ lange dabei sind auch. Und später kommen noch zwei Brüder mit dazu. Jeder dieser Brüder hat eine besondere Aufgabe bekommen. Manche waren sogenannte Treuhänder der Offenbarung. Diese Gruppe wurde dann die Literaturfirma auch genannt. Andere haben sich um die Vorratshäuser der Kirche gekümmert in Ohio und Missouri. Das waren mittlerweile drei Stück. Und andere haben Rücklagen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel großen Landbesitz, einfach damit die Kirche, nämlich damit diese vereinigte Firma sich überhaupt Geld aufnehmen konnte. Diese Firma hat unter anderem das Grundstück gekauft, wo der Kirtland-Tempel errichtet wurde später. Aber, wie gesagt, sie hat auch viele Schulden gemacht. Unter anderem, weil in dieser Zeit, nämlich 1833, die Mitglieder aus dem Kreis Jackson in Missouri vertrieben wurden und sie dort viele Sachen zurücklassen mussten, zum Beispiel auch die Druckerei von dem William W. Phelps und den Laden von Sidney Gilbert, die viel zu dieser Firma dazu beigetragen haben, finanziell.
Das ist wichtig zu wissen, finde ich. Ne? Man liest das oft einfach so drüber.
Ja.
Dass diese Firma gegründet wurde und dann steht da nur kurz, ja, nachher wegen hohen Schulden aufgelöst. Also das habe ich an mehreren Stellen jetzt auch in den Vorbereitungen gefunden. Aber die Info, dass das jetzt nicht unbedingt nur Selbstverschulden war, kann natürlich auch sein, dass sie hier und da mal ein bisschen schlecht gewirtschaftet haben, aber dass auch solche Dinge dazu geführt haben, dass die ganze Einnahmequellen verloren haben.
Ja.
Durch die Vertreibung finde ich schon wichtig, um jetzt nicht zu sagen, ja, ne, was ja auch oft so in der Welt kommuniziert wird, Joe Smith war ein Betrüger und hat den und den ausgenommen und das Geld verloren. Und ne, das hat ja Gründe gehabt auch, ne, die das zumindest erschwert haben, das Ganze. Ne?
Ja. Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich alle Brüder oder alle Heiligen damals, die irgendwas zu dieser Firma oder allgemein der Kirche gegeben haben, dass sie es aus freien Stücken gemacht haben. Da wurde keiner dazu gezwungen. Ja. Und die haben nicht nur die Einnahmequellen verloren, sondern die haben auch dann das Neue aufziehen müssen. Also die mussten eine neue Druckerei kaufen in Ohio. Dieser Laden musste neu aufgebaut werden und so weiter. Da mussten neue Güter für gekauft werden. Also die haben nicht nur Einnahmequellen verloren, sondern mussten das dann auch irgendwie ersetzen. Also genau, da urteilt man manchmal ein bisschen zu voreilig. Ja. Ne? Eine Sache noch zu der Vereinigten Firma. In manchen alten Ausgaben des Buches Lehre und Bündnisse wurde die Vereinigte Firma in die Vereinigte Ordnung umgeändert. Und auch ein paar Namen wurde in diesen alten Ausgaben verändert. Einfach um die Menschen dort zu schützen. Damit es ein bisschen vertraulich bleibt, wofür sie da war und so weiter. Das wurde aber wieder zurückgeändert und wurde dann auch wieder ganz normal, also so die Namen und so weiter wurden wieder richtig in das Buch Lehre und Bündnisse eingefügt. Aber in manchen Abschnitten wird die Vereinigte Firma immer noch als Vereinigte Ordnung bezeichnet. Aber es ist ein Unterschied. Die Vereinigte Ordnung wurde später von Brigham Young in Utah eingeführt. Und es ging darum, wie man nach dem Gesetz der Weihung lebt. Also das nicht verwechseln. Manchmal wird das ein bisschen synonym verwendet und das kann ein bisschen verwirrend sein. Der Abschnitt 79 befasst sich mit einem Mann namens Jared Carter, der die Offenbarung bekommt, dass er auf Mission gehen soll in die Oststaaten. Und Joseph Smith hat da selbst nie viel zu erzählt, aber man hat erfahren, dass der Jared, der hat damals den Propheten gebeten, einfach um Offenbarung über den Willen des Herrn in Bezug auf sich selbst, was er tun soll. Auch der Abschnitt 80 ist ein ziemlich kurzer Abschnitt, der sich an zwei Brüder richtet, Stephen Burnett und Eden Smith. Und beide wurden als Missionare berufen. Das ist letztendlich alles, was wir in Abschnitt 80 finden. Der Stephen Burnett hatte dann bis zum Jahr 1838 die Kirche leider verlassen. Und der Eden Smith, der wurde 1833 ausgeschlossen aufgrund von Verhaltensweisen und Sünden, die er begangen hatte. Wir wissen nicht genau, welche. Aber das ist das Coole, er ist 1834 erneut getauft worden und scheint dann auch bei der Kirche geblieben zu sein. Ja, und das ist so der geschichtliche Hintergrund zu diesen Abschnitten.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe zuletzt noch mit den Kindern darüber gesprochen. Meine Tochter sagte, wir reden beim Seminar leider nicht so oft über die geschichtlichen Hintergründe. Das findet sie ganz wichtig und ganz spannend eigentlich auch. Seitdem wir das jetzt seit dem Buch Mormon machen, finde ich schon, dass man da auch ganz andere Einblicke nochmal bekommt, ne? Wie die Situation war, unter der bestimmte Offenbarungen empfangen wurden. Und wenn man so ein bisschen Geschichte hat, hilft das auch, sich Dinge zu merken und zu verbinden, finde ich, ne? Weil man so ein bisschen mehr romanmäßig ist vielleicht. Also es ist einfach leichter, sich das zu merken und da irgendwie einen Bezug zuzukriegen auch.
Auch zu den Menschen, ne? Also das sind oft nur Namen, wenn man die liest. Gerade jetzt in solchen kurzen Abschnitten, ne, wie der Jared oder hier der Stephen Eden und so weiter. Die ganzen Leute sind einfach nur Namen. Ich meine, da gibt es jetzt auch nicht Berichte über Berichte drüber, wie jetzt über Joseph oder Sidney Rigdon oder so. Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen mal liest, was mit denen war und was denen so passiert ist, dann bekommen die mehr ein Gesicht irgendwie und sind nicht nur irgendwelche
Namen. Das stimmt. Ja, und man kann auch irgendwie so die Opfer, die die einen oder anderen gebracht haben, irgendwie ein bisschen besser nachvollziehen und sehen, was denjenigen das wert war. Wenn ich nur an letzte Woche denke, zum Beispiel, was Sidney Rigdon und Joseph Smith passiert ist. Ich meine, über Joseph wissen wir einiges, aber zum Beispiel Sidney Rigdon, dass auch der angegriffen wurde aufgrund der Offenbarungen, die gegeben wurden. Ne? Also es ist, kann sich mehr reinfühlen, was für Opfer gebracht wurden und was diese Dinge persönlich einem auch wert sein sollten.
Ja.
Genau, und wir beschäftigen uns heute mit ein paar Versen aus Lehren Bündnisse 78, die mich an etwas erinnert haben, was in den letzten Jahren mir oft begegnet ist, wo ich selber ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie sowas zustande kommt. Naja, und es ist nämlich die Frage, wie die Wiederherstellung funktioniert. Im Detail dazu, dass mir eine Meinung begegnet ist, die nämlich folgendermaßen lautet, in etwa jetzt so grob zusammengefasst. Wiederherstellung funktioniert so, dass wir als Volk oder dass in der Welt oder in der Kirche ein Problem auftaucht oder eine Fragestellung. Und durch dieses Problem, durch ja vielleicht, dass wir uns dagegen wehren oder das ansprechen, der Prophet das irgendwann bemerkt und dann darüber betet, diesen Anstoß hat und so die Änderungen oder weitere Wiederherstellungen passieren können. Ganz berühmte Beispiele sind zum Beispiel die Abschaffung der Polygamie oder die Abschaffung, dass nur die weißen Männer das Priestertum bekommen konnten. Da ist häufig, wenn man drauf guckt von außen, ja, bildet sich die Annahme, dass der Druck aus der Welt dazu führte, dass das geändert wurde. Und das ist ein bisschen so, aber ich möchte mir das heute nochmal genau anschauen. Wir haben zum Beispiel auch aktuelle Beispiele. Es gibt Unmut darüber, auch innerhalb der Kirche zum Beispiel, welche Rolle die Frauen in der Kirche haben. Dass die Macht und die Führung sozusagen nur bei den Männern liegt, wenn man das so starr sich anschaut. Die Frage, sollten Frauen auch das Priestertum bekommen? Das sind Dinge, die bestimmt jedem von uns schon mal begegnet sind, mehr oder weniger. Mir auf jeden Fall immer mehr in den letzten Jahren. Ich habe eine liebe, sehr engagierte Freundin, die sich viel Gedanken macht, auch um andere Frauen, dass es ihnen gut geht und dass sie sich aufgehoben fühlen in der Kirche. Und sie hat einmal gesagt, dass sie glaubt, dass vieles besser wäre, wenn mehr Frauen in der Führung wären und zum Beispiel in Dingen wie Disziplinarräten dabei wären. Ne, dass es dadurch vielleicht passiert, dass wenn Frauen Opfer sind von irgendwelchen Geschichten, dass Männer das nicht so nachvollziehen können, dass mehr Täter geschützt werden, als dass die Opfer beschützt werden. Also das ist so dieses Problem, das da vielleicht auftreten kann oder wahrscheinlich auch hin und wieder tut. Und ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich so ist. Einmal wäre es besser, wenn die Frauen das Priestertum hätten und mit den komplett gleichen Aufgaben in der Führung der Kirche wären. Und die andere Frage ist, braucht der Herr sein Volk aktiv für die Wiederherstellung? Ich denke ja, aber in Lehren Bündnisse 78 finden wir verschiedene Regeln dafür und die möchte ich heute ein bisschen durchgehen. Wir sind vor allen Dingen in den Versen 17 bis 22 unterwegs und den ersten Punkt finden wir auch direkt in Verse 17 und 18. Ich will das einmal vorlesen. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr seid kleine Kinder. Und ihr habt noch nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater in seinen eigenen Händen hält und für euch bereithält. Und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Hier ist der Punkt, die Menschen müssen bereit sein. Für was? Für eine Revolution, um sich aufzulehnen und Dinge so zu verändern? Nein, für Erkenntnis. Denn der Herr bestraft uns nicht immer nur, manchmal haben wir so das Gefühl, damit, dass er bestimmte Dinge zurückhält, sondern er schützt uns auch vor Erkenntnis, mit der wir noch nicht umgehen können, beziehungsweise vor den Konsequenzen, die damit einhergehen, wenn wir diese Erkenntnis missachten. Gute Beispiele sind zum Beispiel das Endowment, finde ich. Zu Beginn des Endowments wird auch noch einmal besonders darauf hingewiesen, wer sich nicht bereit fühlt, kann den Raum verlassen. Es wird ganz deutlich gesagt, dass man sich dieser Dinge bewusst sein sollte, die jetzt kommen und sie ernst nehmen sollte. Generell sein eigenes Endowment zu machen, ist auch nichts, was auf die leichte Schulter genommen wird. Man hat Gespräche mit dem Bischof, man muss dafür bereit sein. Ein bestimmtes Alter sollte man auch haben. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen früher gekommen, dass man auch zum Endowment gehen kann, zum Beispiel für Frauen, die nicht auf Mission gehen, nicht heiraten, ne? Dass es nicht irgendwie, dass du bis Mitte 20 warten musst. Das ist schon passiert, trotzdem wird das nicht auf die leichte Schulter genommen, jedem sein Endowment zu erlauben. Oder es wird genau geguckt, wenn du selbst vielleicht verheiratet bist mit jemandem, der nicht innerhalb der Kirche ist oder seine Bündnisse selbst nicht hält. Und das ist keine Bestrafung, das ist ein Schutz dafür, dass man selbst diese Bündnisse halten kann und bereit ist dafür. Wir haben auch in der in der Vergangenheit Beispiele dafür, dass das schwierig sein kann, nämlich zum Beispiel das Gesetz des Mose, das gegeben wurde, weil das Volk nicht bereit war für das Evangelium Jesu Christi. Oder Aileen hat es eben schon angesprochen, dass es ein Unterschied ist zur Vereinigten Firma, aber die wirkliche Vereinigte Ordnung, die durch Brigham Young eingeführt wurde, musste auch zurückgenommen werden, obwohl das höhere Gesetz ist oder die höhere Art zu leben, aber die Menschen waren nicht bereit dafür. Das war bestimmt auch ein wenig, dass der Herr gesagt hat, Leute, so geht das nicht und das nehme ich euch jetzt weg, also auch ein bisschen Groll dahinter vielleicht, so. Aber ganz, ganz viel Schutz auch für die Menschen, die der Herr natürlich liebt und denen er nicht zu viel geben will, damit sie sich nicht so richtig reinreiten einfach, ne, und Probleme kriegen dadurch. Wir müssen also bereit sein für Offenbarung. Und das hat auch dann damit zu tun, dass viele Dinge manchmal so aussehen, dass sie durch Druck der Welt geändert werden. Der Herr weiß aber, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Dinge für uns möglich sind. Der Herr wusste, wann die Menschen bereit sind, die in einer Welt lebten, in der Sklaverei noch normal war, ganz verbreitet, dann zu sagen, okay, ihr seid gleichgestellt, damit diese Offenbarungen funktionieren, damit sie angenommen werden können für das Volk Gottes und nicht allein, weil die Welt das wollte. Der Herr wartet, bis wir bereit sind, diese Dinge anzunehmen.
Ich finde, es gibt auch genug Gegenbeispiele eigentlich dafür. Also, wie du gesagt hast, sicherlich gibt es Gebote, für die wir als Volk, ne, wie es hier steht, bereit sein müssen. Aber daraus zu schlussfolgern, dass wir die Wiederherstellung vorantreiben können in unserem Sinne, weil wir denken, das ist jetzt das Richtige und das ist das, was der Herr bestimmt als nächstes offenbart. Wir müssen nur alle dafür bereit machen irgendwie, weil wir glauben, dass es eben das Richtige ist. So haben wir eben auch viele Beispiele, die ja die Gegenbeispiele eigentlich sind. Offenbarungen, die der Herr gegeben hat, die absolut gegen das gingen, was die Welt oder auch das Volk der Kirche wollte. Zum Beispiel das Wort der Weisheit. Da hat Joseph Smith auch den Herrn befragt. Aber ich glaube nicht, dass die unbedingt ihren Tabak aufgeben wollten gerne.
Ja.
Die Genussmittel, Alkohol und auch heute, ne? Es ist immer noch schwierig. Ich meine, Fleisch wird drin besprochen, aber auch heute gibt es noch viele, die gerne darüber hinweglesen. Auch heute ist es immer noch nicht einfach, das Wort der Weisheit zu halten und alles daran anzunehmen. Und also Fleisch oder auch was andere Dinge, die genannt werden, ne? Körner, Frucht und so weiter. Das sind ja nicht nur die Verbote, die gegeben wurden. Auch heute ist das noch etwas, wo, glaube ich, viele sagen würden, okay, ich könnte auch ohne das leben, ohne das Wort der Weisheit. Oder du hast über die Auflösung der Mehrehe gesprochen, die Einführung der Mehrehe. Das war super schwierig für die Mitglieder damals und auch für den Rest der Welt. Also das war jetzt nichts, was super akzeptiert wurde. Da wurde dann irgendwann richtig ein Gesetz gegen erlassen. Aber wie schwierig das war, wie viele Mitglieder zu der Zeit die Kirche verlassen haben wegen der Mehrehe. Wie viele gesagt haben, selbst Joseph, ne, dass sie das nicht wollen, die dann letztendlich dem gefolgt sind, aber die das sehr widerstrebend getan haben, weil sie eben absolut keinen Wunsch hatten, eine Mehrehe zu führen.
Einer der großen Gründe, warum zum Beispiel sich die reorganisierte Kirche, Community of Christ, gebildet hat, dass große Teile der Mitglieder nicht das Evangelium an sich, aber diesen Punkt der Mehrehe ablehnten. Ne?
Ja, schwierig.
Bis Familie von Joseph Smith ja auch, ne? Seine Frau, genau. Sein Sohn.
Ja, harter Tobak, ne? Auch. Also es war auch, wenn man da ein bisschen weiterliest, da kommen wir ja bald zu, was Emma da auch durchgemacht hat. Das war eine super schwierige Zeit und sicherlich nichts, wofür die Mitglieder damals wirklich bereit gewesen wären oder die Welt. Und trotzdem hat der Herr diese Offenbarung gegeben. Oder letzte Woche haben wir über den Aufbau des Himmels gesprochen, die drei Herrlichkeiten. Ne? Dass das auch nichts war.
Was immer gut angekommen ist.
Für die Welt bereit war. Und genau, wo die Welt oder auch die Mitglieder gesagt haben, nicht alle jedenfalls, das ist toll und wir sind dafür bereit, gib uns diese Offenbarung. Also der Herr gibt uns manchmal Offenbarungen, wenn wir bereit sind. Manchmal Offenbarungen und Gebote, die wichtig sind, für die wir noch nicht bereit sind.
Richtig, das ist der Punkt. Wir sind nicht die treibende Kraft allein. Wir können bestimmt dabei helfen, durch verschiedene Schritte uns selbst und uns als Volk bereit zu machen. Aber letztendlich hat der Herr seinen Zeitplan. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt. Der Herr möchte, dass wir als Menschen ihn fragen. Also manchmal kommen Offenbarungen, das passt bestimmt auch unter anderem zu deinen Beispielen, dadurch, dass der Herr sagt, es ist jetzt Zeit, wir müssen das machen, also ganz unabhängig von irgendwelchen Fragen, aber in den allermeisten Fällen gab es eine Fragestellung oder der Prophet hat etwas gelesen, was nicht ganz klar war. Ne? Selbst die Polygamie ist ja aufgrund des Buches Mormons passiert, dass Joseph Smith etwas las und danach gefragt hat. Also der Herr möchte, dass wir Fragen stellen und uns mit den Schriften, mit dem, was er sagt, auseinandersetzen. Und warum möchte er, dass wir fragen? Nicht um Erlaubnis, weil wir irgendwelche dollen Ideen haben, wie es jetzt weitergehen könnte, sondern er möchte, dass wir um Führung bitten. Und das lesen wir auch nochmal, da gehen wir nochmal in den Vers 18. Da sagt er nämlich, und ihr könnt noch nicht alles ertragen, wie eben, und dann sagt er, doch seid guten Mutes, denn ich werde euch weiter führen. Das Reich ist euer und seine Segnungen sind euer und die Reichtümer der Ewigkeit sind euer. Manchmal ist es so, dass wir noch nicht alles ertragen können, dass wir dadurch auch nicht alles wissen und dass wir auch überhaupt nicht den Plan haben, wo das hinführen kann. Aber der Herr verheißt uns, wenn wir ihm trotzdem dann geduldig folgen, dass er uns führen wird. Es geht hier also nicht um Legitimierung für unsere eigenen Ideen, sondern darum, die Weisung und den Willen des Herrn herauszufinden. So wie der Herr selber sich zusammengetan hat mit dem Vater im Himmel, um seinen Willen herauszufinden und zu verstehen. Das ist der Schlüssel, nicht unsere eigenen Ideen.
Das erinnert mich an eine unserer allerersten Folgen, in der wir über das Volk damals zu Christi-Zeiten und das Volk heute gesprochen haben. Lange ist es her.
Wahnsinn, ne?
Ja, aber wie parallel das doch ist, das Volk damals, dass Jesus Christus kam und er Sachen gebracht hat, Sachen gesagt hat, die revolutionär waren. Und auch damals hatte das Volk seine eigenen Vorstellungen. Ne? Die haben auf einen anderen Messias gewartet. Mal abgesehen von den ganzen Geboten und Ritualen und so weiter, die Christus aufgelöst hat oder abgelöst hat. Und seine Lehre, was das alles verändert hat. Also die hatten auch ihre eigenen Vorstellungen. Und Christus ist aber gekommen und hat das gebracht, was richtig ist und was wahr war und was notwendig war, das höhere Gesetz. Und vielleicht haben wir da manchmal auch so ein bisschen die Augen vor zu, dass wenn wir etwas erwarten, was passiert und es kommt nicht oder es kommt etwas anderes, dass wir dann vielleicht einen anderen Messias sozusagen erwarten und dass wir eigentlich das Gute verpassen. Auch wenn wir selber meinen, es ist gut und richtig. Wie er hier sagt, ne? Ihr seid kleine Kinder, wir sind kleine Kinder. Und das bedeutet nicht, dass wir aufwachsen sollen mit unseren eigenen Vorstellungen und sie dann dem Herrn darbieten sollen, sondern dass wir demütig sein sollen und annehmen sollen, was er uns gibt und uns führen lassen sollen von ihm und nicht denken, wir sind diejenigen, die ihn führen sollten.
Das Problem ist ja, dass wir Menschen also es ist nicht immer ein Problem, aber es kann zu einem Problem werden, dass wir Menschen dazu neigen, immer alles verstehen zu wollen. Mhm. Und das ist ja jetzt in der heutigen Zeit mit all den Informationen, die uns dargeboten werden, nicht leichter geworden. Aber es war schon immer so. Wir lesen das auch jetzt hier in der Anfangszeit der Wiederherstellung, dass Menschen ein Zeugnis hatten und die Kirche dann verlassen haben, weil sie Dinge nicht verstanden haben, die der Prophet gesagt hat, die der Prophet getan hat, wie das Volk sich verhalten hat. Und wir wollen immer alles verstehen. Und das ist auch hier der dritte Punkt, den der Herr anspricht. Die Menschen können nicht immer alles verstehen, was der Herr sagt. Und vielleicht auch nicht sofort, vielleicht auch nicht in diesem Leben immer. Mhm. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ob wir dann nörgeln und sagen, nee, also das macht keinen Sinn für mich. Oder was wir dann tun. Und der Herr sagt in Vers 19, und wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden. Und die Dinge dieser Erde werden ihm hinzugefügt werden, selbst hundertfältig, ja mehr. Also wir werden nicht dafür gesegnet, weil wir vollkommenes Wissen immer über alles haben, was wir tun. Und erstmal uns mit allem so beschäftigt haben, bis wir 100% durchsteigen, bevor wir es überhaupt tun. Mhm. Sondern er segnet uns dafür, wenn wir dankbar und gehorsam die Dinge in Angriff nehmen, einen Versuch machen mit seinem Wort, auch wenn wir vielleicht noch Fragen haben und es nicht komplett verstehen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die vierte Regel dafür, wie wir mitarbeiten können, die Wiederherstellung voranzutreiben, ist, die Menschen sollen handeln. Und wir neigen oft dazu, vorzupreschen und zu sagen, ja, okay, ich soll handeln, der Herr hat das gesagt, ich packe jetzt noch das und das dazu, wie ich mir vorstelle, wie das geht und zack geht. Und ich mache doch nur, was der möchte, dass ich anpacke und mitarbeite. Und das ist sehr ambitioniert und sehr, sehr schön an sich, diese Motivation. Aber auch da gibt es die Regel, dass wir nicht einfach nach unseren Gedanken gehen, sondern dass wir die Gebote befolgen, die es schon gibt. Er sagt in Vers 20, darum tut das, was ich euch geboten habe, spricht euer Erlöser, der alles bereitet, ehe er euch hinwegnimmt. Also, ganz oft habe ich die Idee mitbekommen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass das und das in der Kirche passiert, sonst wird sich nichts ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass, ne, gerade in diesen Themen, die ich eben genannt habe, Frauen in der Kirche, Priestertum, wie das alles funktioniert. Und ich bin der Meinung, und der Herr sagt das hier auch nochmal, dass wir, solange der Herr noch nicht mehr gegeben hat, wir einfach das dankbar und gehorsam machen sollten, was wir schon haben. Dass wir erstmal überprüfen sollten, füllen wir die Gebote, die wir schon haben, eigentlich hundertprozentig aus, oder kriegen wir da selbst das noch nicht richtig hin?
Ich finde diese Schriftstelle so super liebevoll. Man könnte sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen und denken, ich bin aber kein kleines Kind mehr. Aber wie schön eigentlich diese Schriftstelle ist, dass er sagt, ihr seid kleine Kinder, ihr habt noch nicht verstanden. Und da könnt ihr auch sagen, ihr versteht einfach gar nichts. Ich versuche euch das hier zu sagen und ihr macht die ganze Zeit Fehler. Ihr hört mir doch mal zu. Aber er sagt dir, ihr habt noch nicht verstanden, welche große Segnung der Herr Vater in seinen eigenen Händen hält und für euch bereitet hat. Also er sagt hier, Leute, ihr wisst nicht, was alles Großartiges auf euch zukommt.
Ihr seht jetzt nur hier dieses Defizit mit euren menschlichen Augen, ne?
Genau. Ne, ihr könnt noch nicht alles ertragen. Auch liebevoll, dass er wartet. Manchmal nicht. Manchmal müssen wir da durch. Aber dass er hier sagt, ihr könnt noch nicht alles ertragen. Seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Diese beruhigende Zusicherung, dass er uns weiterführt. Und dass er uns nicht alleine lässt, dass wir einfach auf ihn schauen müssen. Und das ist bei uns ja auch so mit unseren Kindern. Also oft zeigen sich ja durch Fragen, die unsere Kinder stellen, was in ihnen drin passiert. Wir sind natürlich nicht allwissend, so wie der Vater im Himmel. Wir wissen nicht, was ständig in dem Kopf unserer Kinder läuft. Aber erstmal sind die Kinder klein und ihre Welt ist heile. Irgendwann fangen sie an, Fragen zu stellen über Dinge wie Tod oder Krieg oder wie Dinge funktionieren oder so. Also man merkt als Eltern, das Kind wächst und es beginnt sich Sachen zu überlegen, Sachen zu hinterfragen und beginnt auch Sachen zu verstehen. Und wenn diese Fragen kommen, dann beantworten wir sie gerne und offen und ehrlich. Aber einem einjährigen Kind zu erklären, was es bedeutet zu sterben, das ist nicht besonders... nicht besonders fruchtbares Unterfangen immer. Weil einfach das Verständnis noch nicht dafür da ist. Und das heißt nicht, dass wir, wenn unser Kind mit dem Vorschlag kommt, dass wir Süßigkeiten essen sollen, morgens, mittags, abends, nur noch Eis essen und warum wir denn nicht Kuchen essen können zu jeder Mahlzeit, dass das plötzlich ein guter Plan ist. Nur weil unser Kind denkt, es ist ein guter Plan, aber wir wissen, es ist ein schlechter Plan.
Ja.
Sondern wir beobachten sie, wir erkennen ihre Entwicklung an, aber dennoch halten wir sie in dem, was richtig ist und was gut ist für sie. Und wahrscheinlich ist es genauso mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus. Die sehen, dass nicht alle Dinge, die wir uns selbst ausgedacht haben, gut sind für uns und gesund sind für uns, für unsere Ewigkeit und auch für jetzt.
Richtig, und vielleicht auch nicht immer nur generell, sondern auch vielleicht einfach für diesen Zeitpunkt. Vielleicht haben wir ja die richtigen Ideen, wie sich die Wiederherstellung noch vorantreibt. Wieder das Beispiel, vielleicht gibt es irgendwann ein Teil oder generell das Priestertum für Frauen auch auf der Erde. Ich will das gar nicht komplett ausschließen, aber die Frage ist, ist das jetzt die Aufgabe? Nein. Wir sollen, egal was in 2 Wochen oder in 2 Jahren oder in 20, 200 Jahren passiert, wir sollen jetzt das tun, was der Herr bisher offenbart hat und das treu und gehorsam durchführen. Und dann wird der Herr entscheiden, ob wir persönlich und als Volk bereit sind für weitere Dinge, welche das auch immer sind.
Da muss ich an Papa denken. Papa, falls du das hörst, du wirst dich bestimmt freuen. Der mir nämlich schon ganz oft erzählt jetzt kommt's. Hat. Oder jemanden zitiert hat, ich weiß nicht mehr, wer genau ihm das gesagt hat, aber er erzählt immer, dass jemand ihm mal gesagt hat, dass wenn der Satan einen frontal nicht stoppen kann, dann gibt er ihm so viel Anschwung oder so viel Effet, dass er selber gegen die Wand läuft oder ne, dass er selbst ins Straucheln geht.
Ah, okay, ja.
Und so kann das auch sein hier mit den Sachen. Also, weil wie gerne man verstrickt sich in Sachen, wie es sein könnte, was besser wäre. Und mir passiert das auch, dass ich über Sachen nachdenke, die eigentlich relativ irrelevant sind für mein Leben gerade. Mhm. Und dann die kleinen Sachen vergesse oder nicht sehe, dass ich erstmal an meinem Glauben noch arbeiten muss, an meiner Demut, an meiner Dankbarkeit, an meiner Geduld, an meiner Nächstenliebe, all diese Dinge, diese unheimlich wichtigen Dinge, die viel wichtiger sind als organisatorische Sachen oder wer was wann bekommt an Aufgaben und so weiter. Ja, das übersieht man dann halt schnell, wenn man hat das Gefühl, man ist in wichtigeren Dingen irgendwie verstrickt. Ne? Aber dabei ist es das Wichtigste, dass wir so werden wie Jesus Christus.
Ich glaube, das ist eine der großen Schwierigkeiten unserer Zeit oder dieser letzten Zeit. All die Ablenkung. Mhm. All die verschiedenen Dinge, die wir entscheiden können und müssen. Und die ganzen Einflüsse, die wir haben. All diese Ablenkung von dem, was essentiell ist. Das Evangelium ist in der Grundlage, in dem, was wir brauchen, um errettet zu werden, so simpel und so liebevoll und einfach, dass es jeder befolgen kann. Und manchmal verstricken wir uns in solche Kleinigkeiten oder in Dinge, die wir auf andere Weise lösen könnten. Um all diese Punkte, die hier angesprochen wurden, durchführen zu können, gibt es eine Grundlage, die in Vers 21 und 22 noch angesprochen wird. Der Herr sagt hier: Denn ihr seid die Kirche des Erstgeborenen, und er wird euch in einer Wolke emporheben und einem jeden seinen Teil bestimmen. Und wer ein treuer und weiser Treuhänder ist, der wird alles ererben. Und es geht vor allen Dingen um den Anfang dieser Verse. Die Menschen brauchen unbedingt, um all diese vorigen Punkte denen folgen zu können, ein Zeugnis von der göttlichen Führung der Kirche. Das war damals so. Viele Menschen sind, nachdem sie ein Zeugnis generell vom Evangelium erlangt haben, daran gescheitert, dass sie mit Joseph Smith irgendwelche Zerwürfnisse hatten oder die Änderungen nicht annehmen konnten, die er für den Herrn durchgebracht hat, dass sie sich an diesen Menschen irgendwie aufgehangen haben, sag ich mal. Mhm. Und das gilt auch heute noch für uns bezüglich Joseph Smith, natürlich auch für die Vergangenheit der Kirche. Da gibt es ja Punkte, die vielen aufstoßen oder die generell schwierig sind auch. Eben wie die angesprochene Polygamie zum Beispiel. Aber auch heute taucht das immer mehr auf, finde ich. Dieser Zweifel am Propheten. Und all diese Dinge, diese Punkte, die wir jetzt gesagt haben, ich kann es nochmal durchgehen, dass wir bereit sein müssen, dass wir fragen sollen, dass die Menschen nicht immer sofort alles verstehen können und dass wir handeln sollen nach dem, was wir schon bekommen haben. Das funktioniert alles nicht wirklich, wenn wir dem Propheten nicht vertrauen, wenn wir nicht daran glauben, dass er direkt von Jesus Christus geführt wird. Dieses Zeugnis muss unsere Grundlage sein, wenn wir an der Wiederherstellung, einer aktiven Wiederherstellung teilhaben wollen. Denn das funktioniert nicht, dass jeder einfach seinen persönlichen Kram reinbringt. Die Kirche wird als Organisation durch den Propheten geführt mit Weisungen von Jesus Christus. Und wenn das schon der Punkt ist, an dem wir zweifeln oder Probleme haben oder zu viel Menschlichkeit in die Aussagen des Propheten hereininterpretieren, dann kann es schwierig werden, das zu machen. Und der Herr sagt hier: Ihr seid die Kirche des Erstgeborenen. Dieses Zeugnis brauchen wir, dass es so ist und dass der Herr durch den Propheten diese Kirche führt. Und zum Schluss wollte ich noch einmal, um diese ganzen Punkte jetzt noch mal deutlich zu machen, zurück zu einem Beispiel kommen. Nämlich der Punkt Priestertum. Ich weiß, es gibt Ungerechtigkeiten in der Kirche. Ich weiß, es gibt Männer und sogar auch Frauen, die meinen, der Mann dürfe alles bestimmen und habe allein durch sein Priestertum das Recht, ungerecht zu herrschen. Das gibt es immer noch. Das ist keine alte Sache, die es irgendwie vor 50 Jahren gab oder so. Das kommt noch immer vor. Und das ist natürlich falsch. Das stimmt nicht. Die Frage ist aber, wird es besser, wenn Frauen das Priestertum hätten? Ich persönlich bin nicht dieser Meinung, denn auch Frauen können genau wie Männer ungerecht herrschen. Und die Frage, die ich eben schon genannt habe, ich weiß nicht, vielleicht werden die Frauen irgendwann noch einen Teil oder das komplette Priestertum, das die Männer tragen, auch innehaben auf der Erde. Spätestens im Himmel werden wir mehr Anteil daran haben. Das lernen wir im Tempel, dass wir eines Tages Priesterinnen sein werden. Frage ist aber, ist das jetzt wichtig? Und ich denke, nein. Wie der Herr gesagt hat, wir sollen das tun, was er bisher gegeben hat. Wichtig ist, dass wir die Rollen und Aufgaben, die wir schon bekommen haben, richtig ausführen. Und ich glaube, solange wir immer nur versuchen, als Frauen bessere Männer zu sein, anstatt zum Beispiel die heilige Berufung als Frau, als Mutter dankbar und Gehorsam anzunehmen und zu erfüllen, da wird sich überhaupt nichts ändern. Falls es überhaupt geplant ist. Ich glaube auch, dass solange manche Männer noch denken, dass sie selbst das personifizierte Priestertum sind und ungerecht herrschen, sich auch nichts ändern wird, kann, soll. Aber wir haben trotzdem Macht, Ungerechtigkeit zu beanstanden oder Dinge zu ändern, indem wir nämlich die Richtlinien, die wir schon haben, vernünftig ausführen. Und so können wir immer noch Zion aufbauen, indem wir anerkennen, wie heilig und machtvoll unsere Rolle als Frau in der Kirche mit den Aufgaben auch innerhalb des Priestertums, die wir bekommen, die Vollmacht, die wir bekommen für unsere Aufgaben, die wir ja haben, unsere Aufgaben als Mutter in unseren Heimen, dass wir diese anerkennen und groß machen. Und indem alle Männer immer weiter verstehen, dass das Priestertum selbstloses Dienen bedeutet und nicht persönliche Macht. Ich bin da fest überzeugt von, ich darf auch als Frau aufstehen und sagen, wenn ich sehe, dass das Priestertum ungerecht ausgeführt wird, lies mal bitte Lehrum Bündnisse 121, 39 bis 46, denn das, was du hier tust, das ist nicht das Priestertum, so wie es gedacht ist, wie der Herr es möchte. Aber ich darf auch nicht zu wütend sein, das möchte ich ganz genau sagen, um zu sehen, was für wundervolle Priestertumsträger wir in der Kirche schon haben, die ihr Priestertum ganz demütig und voller Liebe ausüben.
Ich finde, der Vergleich mit unserer Aufgabe ist einfach, also es passt jetzt schon, denn wie du gesagt hast, es gibt auch jetzt schon Frauen, die ungerechte Herrschaft ausüben, aber vielleicht üben sie nicht als Bischof aus oder als Zweipräsident oder welche Berufung auch immer, als hoher Rat, wie auch immer, sondern vielleicht eben als Mutter oder als Tochter oder als Ehefrau. Ich glaube, dass unsere ungerechten Herrschaften und die Aufgaben, die wir schlecht erfüllen, einfach weniger gesehen werden, weil unser Bereich ein bisschen privater ist. Wir sind verantwortlich mehr für die Dinge, die innerhalb des Zuhauses passieren. Unter anderem natürlich. Mhm. Und unter anderem die Männer auch, ne? Aber wie wir das in der Proklamation lesen. Und wie viele Mütter gibt es, die ungerechte Herrschaft ausüben, die schlechte Mütter sind? So wie die Männer schlechte Priestertumsträger sind. Oder schlechte Väter natürlich auch, ne? Oder wie viele, es gibt sicher auch Frauen, die auch in der Kirche die Berufung, die sie haben, schlecht ausführen. Und auch wenn wir nicht uns mit in den Hohen Rat setzen können oder bei einem Disziplinarverfahren dabei sein können oder so, so ist es doch an uns, mit den Männern zusammen, aber wir wissen, dass es unsere Aufgabe hauptsächlich ist, in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig zu sein, so haben wir auch darin die Macht, bessere Priestertumsträger als die, die wir jetzt anprangern, weil wie du sagst, wir haben schon wundervolle Priestertumsträger in der Kirche, aber wenn wir meinen, da gibt es Verbesserungspotenzial, statt dass wir meinen, wir sind das Verbesserungspotenzial, dass wir versuchen, unsere Söhne so heranzuziehen, dass sie wundervolle Priestertumsträger werden und dass sie in dieser Rolle und in dieser Vollmacht reinwachsen können mit dem Herrn zusammen.
Ja. Ich habe auch leider oft genug bemerkt, dass es Frauen gibt und ich glaube, das ist eher so modern, dass man sich selbst damit auskennt, nämlich also Frauen, die sich nicht mit den Schriftstellen, mit den Ansprachen, was weiß ich, mit dem Material, was wir haben, auseinandersetzen, wenn es ums Priestertum geht. Das betrifft uns natürlich auch. Ich denke schon, wir sollten uns als Frauen auskennen, damit, was das Priestertum ist, was es bedeutet, ein Priestertumsamt inne zu haben, wie es ausgeführt werden soll, so oder so, damit wir sehen, was das Richtige ist und nicht uns irgendwas erzählen lassen müssen. Aber ich finde es halt auch ungerecht, den Männern gegenüber, vielen guten Männern, vielen guten Priestertumsträgern gegenüber, zu sagen, es wäre alles besser, wenn wir das Priestertum als Frauen, die Ämter inne hätten. Ja. Denn wenn wir Priestertumsträger haben, die so leben und handeln, wie es zum Beispiel in Lehrum Bündnisse 121 genannt wird, wie der Herr es vorgesehen hat, dann reicht das. Dann würde das auch bis zum zweiten Kommen reichen, dass die Männer das Priestertum innehaben, diese Priestertumsämter, die hier sind. Das ist ja auch nicht das vollständige Priestertum. Das ist das, was für die Menschen bereitgelegt wurde. Auch die können nicht alles, ne? Also ja. Präsident Oakes hat das mal gesagt, dass wir zum Beispiel die Schlüssel der Schöpfung nicht haben, der Auferstehung nicht haben. Das ist nicht für die Menschen geplant bisher. Also auch die sind limitiert und auch die verlieren natürlich ihre Macht, ihre Vollmacht im Priestertum, wenn sie sich an diese Dinge nicht halten. Ja. Deswegen gibt es eigentlich keine ungerechte Herrschaft. Es gibt einfach Priestertum verlieren, diese Macht. wenn du dich nicht dran hältst. Und es ist eine große Aufgabe, zu dienen, auf den anderen bedacht zu sein. Und eigentlich sind beide Aufgaben, die wir haben, die Aufgaben der Frauen, die Aufgaben der Männer, bei beiden geht es darum, zu dienen und andere aufzubauen, andere zu Christus zu bringen. Es sind nur andere Personengruppen und Zuständigkeitsbereiche. Mhm. Und natürlich, in der Organisation, wenn wir Berufungen haben, unterstehen wir auch bestimmten Priestertumsämtern, aber wir haben genauso Vollmacht, in unserem Bereich zu handeln. Und das Thema Priestertum und Frauen, das ist nur ein Beispiel. Das ist nicht das Einzige. Das ist jetzt nur ein sehr aktuelles und bestimmt für viele auch aufreibendes Beispiel, das ich hier dafür ranziehen wollte, um das klarzumachen. Es gibt viele Themen und die Wiederherstellung ist nicht abgeschlossen, das wissen wir. Da wartet noch vieles auf uns, was bestimmt wundervoll ist. Bestimmt wartet auch einiges auf uns, das dem einen oder anderen schwerfällt anzunehmen, so wie das auch in der Vergangenheit schon mal war. Aber der Herr erklärt uns hier in diesen Versen, wie wir unterstützen können, die Wiederherstellung voranzutreiben und wie wir uns selbst darauf vorbereiten können. Also er braucht sein Volk dafür, aber wir müssen ihm zuhören und dies auf die richtige Weise tun.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.